111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Hallo und willkommen zur aktuellen Folge dieses Podcasts. Ich bin Dagmar Hovestedt und leite die Abteilung Kommunikation und Wissen des Stasi-Unterlagenarchivs im Bundesarchiv. Mein Co-Host ist Maximilian Schönherr, Radiojournalist und intensiver Nutzer von Archivtönen jeder Art, was ihn unter anderem auch zur Gründung des SWR2 Archivradios geführt hat.
Heute geht es um die Jugend in der DDR und wie die Stasi mit Punks, Hippies und Rockfans umging. Es gibt dabei zwei Eckdaten, nämlich die Jahre 1969 und 1988. Unsere Podcast-Folge 34 beschäftigte sich mit einem Gerücht, das 1969 die Runde machte. Angeblich sollten nämlich die Rolling Stones auf dem Dach des Springer-Hochhauses, also auf der Westseite der Berliner Mauer, ein Konzert geben. Viele junge Menschen in der DDR waren Rolling Stones-Fans. Weil aber die Sozialistische Einheitspartei, die SED, jede Art von westlicher Musik für ideologisch bedenklich hielt, wurde dieses Gerücht für viele junge Fans zum Verhängnis. In der Hoffnung auf das Konzert hatten sie sich auf der Ostseite versammelt, wurden dann festgenommen und landeten im Arrest oder auch in Haft. Ohne diesen Vorfall 1969 sind die Vorgänge bis 1988 nicht ganz zu verstehen. Deswegen klingt das Stones-Debakel, die Band trat eben nicht in West-Berlin auf, es war eine Radioente, auch in dieser Folge unseres Podcasts wieder an.
Das Thema Musik, Jugendkultur und Stasi hatten wir in einer kombinierten Veranstaltung diskutiert, deren zweiter Teil heute unser Thema ist. Dieses Event mit dem vermeintlichen Stones-Konzert allein ist spannend und interessant. Die Stasi-Akten dazu sind sehr aufschlussreich. Faszinierend ist es, dass dies ja nur eine von ungezählten Akten ist, mit denen der SED-Staat gegen seine eigenen Jugendlichen vorging, wenn diese sich, wie junge Menschen das überall auf der Welt tun, auf eigene Art, auch ganz im Privaten, gegen die Erwachsenenwelt artikulieren. Diese Sorge vor der unkontrollierbaren Macht der Musik, das finde ich, war schon eine echte Obsession und sie zieht sich durch alle Jahrzehnte der DDR und auch durch die Akten, die die Stasi hinterlassen hat.
In unserem heutigen Gespräch kommen Forscher zu Wort, die fast alle auch Zeitzeugen sind, vor allem Zeitzeugen der Jahre nach 1969, also wenn man so will, die zweite Hälfte der DDR-Zeit. Dagmar, du hast ja das Gespräch, wie viele andere Gespräche auch, moderiert. Wie war das? Wer war in so einer Veranstaltung?
Also das Gespräch fand natürlich noch weit zuvor Corona-Zeiten auf dem Stasi-Gelände in der Stasi-Zentrale Campus für Demokratie statt, dort in Haus 22, dem ehemaligen Veranstaltungssaal der Stasi, muss man schon sagen. Das ist ja jedes Mal immer ein kleiner historischer Triumph, dass da heute ganz andere Leute sitzen und ihre Geschichten erzählen. Und an so einem Abend kommen dann doch eine ganze Reihe von Zeitzeugen, also Menschen, die die DDR erlebt haben und selber Erinnerungen haben an Musik, sei es aus den 60er, 70er Jahren, eben aus der Hippie- und Beat-Szene, Rock-Szene oder dann eben, was dann auch Thema war, 80er Jahre, sowohl so Synthie-Pop und neuere Geschichten wie Depeche Mode, aber eben auch die Punk-Szene, sodass da ganz verschiedene Generationen von Musikkulturen auch durchaus im Publikum sitzen und dann einfach Interessierte, auch jüngere Leute an Geschichte und älteren Zeiten.
Ich finde an dieser Diskussion auch interessant, dass sich alle im Prinzip ja einig sind, was für ein repressives System die DDR war. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Haltungen zu den verschiedenen Musikrichtungen. Wenn ein Wahlberliner das Bruce Springsteen-Konzert in der DDR 1988 für systemverändernd ansieht, sagt der Ex-Punk natürlich, was juckt mich Springsteen?
Ja, es ist eigentlich aber auch ganz logisch, dass über die verschiedenen Musikszenen und Kulturen hinweg es natürlich eine Differenz gibt. Ne? Also das, egal wo man auf der Welt war, 80er Jahre, die Punks fanden die Popper blöd und die Hippies konnten mit Rock'n'Rollern auch nicht so viel anfangen und umgekehrt. Das finde ich gar nicht so, das ist so irgendwie was Universelles über diese Jugendkulturen. Aber in der Erfahrung staatlicher Repression gab es eben dann doch auch eine gewisse Verbundenheit in so einem System wie dem SED-Staat.
Jetzt sollten wir vielleicht noch ein paar Abkürzungen entschlüsseln. ICC ist die Abkürzung für das Internationale Kongresszentrum in West-Berlin. Das befindet sich in Charlottenburg und war oft auch ein Ort für Konzerte. Dann gibt es die 60-40-Regel. Das war eine Vorschrift zu DDR-Zeiten, wonach eine Disco oder eine öffentliche Party nur 40% Musik aus dem Westen spielen durfte. 60% musste einheimisch sein, daher 60-40. Und der ABF ist der Abschnittsbevollmächtigte, also ein Polizist der Volkspolizei, der für einen Kiez zuständig war, dort Streife lief und Ansprechpartner für die Bewohner war.
Und schließlich wird noch ein Konzert auf der Westseite der Berliner Mauer erwähnt, das 1987 am Reichstag stattfand. Das Reichstagsgebäude lag nämlich genau an der Mauer, aber auf der Westseite.
Das ist ja das Gebäude des Weimarer Parlaments und des jetzigen Parlaments der Bundesrepublik. Zu DDR-Zeiten war es eben, weil es direkt an der Mauer stand, ungenutzt. Ich meine, mich dunkel zu erinnern, mal direkt davor gestanden zu haben, vielleicht sogar mal drin gewesen zu sein. Und an der rechten Kante des Riesengebäudes war die Mauer zu sehen. Aber ich habe dich unterbrochen. Was war 1987 vor dem Reichstag los?
Du hast mich unterbrochen, aber jetzt muss ich das doch nochmal ergänzen. Also meiner Erinnerung war da eine Ausstellung zur deutschen Geschichte drin im Reichstag. Und ab und zu mal fanden dort Bundestagssitzungen statt zu besonderen Gelegenheiten, wie ich glaube zum Beispiel dem 17. Juni, den damals gefeierten Tag der deutschen Einheit. Also 87. Berlin feierte 1987 seinen 750. Stadtgeburtstag und zwar getrennt in Ost und West. Und dafür kam im Westen dann im Juni nicht nur Ronald Reagan, der US-amerikanische Präsident, zu Besuch, sondern es gab auch ein großes Konzert vor dem Reichstaggebäude, das Concert for Berlin. Zehntausende standen vor der Bühne auf der Westseite und tausende junger Menschen aus der gesamten DDR versuchten, sich auf der Ostseite nahe genug an die Mauer heranzuwagen, um mitzuhören. Das führte zu heftigen Krawallen mit Polizei und Stasi.
Die Podiumsdiskussion beginnt mit einer Einführung von Eric Kirschbaum, einem US-amerikanischen Autor und Journalist, der in Berlin lebt. Er hat dem 1988er Konzert von Bruce Springsteen ein Buch gewidmet.
Guten Abend, mein Name ist Eric Kirschbaum, ich bin ein Journalist bei der Nachrichtenagentur Reuters. Ich stamme aus New York und bin in Connecticut aufgewachsen. Ich bin Anfang 89 nach Deutschland gekommen. Als New Yorker bin ich natürlich ein Springsteen-Fan gewesen. Ich wusste immer, dass seine Musik ganz toll war und eine starke Wirkung auf Leute hatten. Und dann war ich bei einem Springsteen-Konzert in 2002 in Landsberger Allee und habe jemanden dort kennengelernt, der erzählte mir von diesem Springsteen-Konzert in Weißensee. Und er meinte, das war der tollste Konzert aller Zeiten. Ich hatte inzwischen schon 7 oder 8 Springsteen-Konzerte gesehen und ich sagte, ja, ja, alle seine Konzerte sind toll. Nein, 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 er war total begeistert von dem Springsteen-Konzert und meinte, das hat vieles in der DDR geändert. Ich sagte, okay, dann gucke ich mal nach, war neugierig. Und dann fing ich an, ein bisschen zu lesen über dieses Konzert in 88 in Weißensee. Und tatsächlich, es waren etwa 150.000 Leute, vielleicht sogar 300.000 Leute da. Und nicht nur war das der größte Konzert in der DDR, sondern Springsteen hat auch eine Rede gehalten, mitten in diesem Konzert auf Deutsch. Der hat gesagt, er war sauer, dass die DDR das Konzert von Nicaragua genannt hat. Und Springsteen hat dann einen Zettel aus seiner Tasche genommen und auf Deutsch gesagt, ich bin nicht für eine Regierung oder gegen eine Regierung. Ich bin zu euch gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen, in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Wow. Das hat er tatsächlich gesagt, mitten in Ost-Berlin. Und dann fing ich an, weiter zu recherchieren. Und ich habe so 10 Jahre gebraucht, einen Verleger zu finden. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben. Es kam letztes Jahr raus, Rocking the Wall. Es ist ein Buch über das Konzert. Es war schwer, einen Verlegerin zu überzeugen, ein Buch über ein einzelnes Konzert zu schreiben. Aber ich war total fasziniert von dieser Idee, dass dieses Konzert von Springsteen und seine Rede die DDR vielleicht doch ein bisschen geändert hat und vielleicht doch ein Mosaiksteinchen war auf dem Weg zum Mauerfall, 16 Monate später. Das war für mich das Faszinierende. War es möglich, dass ein Konzert und eine Rede mit 300.000 Leuten, manche Leute sagen, waren vielleicht sogar 500.000 Leute da, könnte das eine Konzert vielleicht irgendwas bewegt haben bei manchen Leuten? Ich hatte vielleicht mit 60 Augenzeugen gesprochen, auch verschiedene Historiker. Die Meinungen gehen auseinander. Manche Leute sagen, ja, auf jeden Fall, das hat was geändert. Andere sagen, nee, das war nur Musik, es hätte nicht so viel ändern können. Es ist schwer, das zu beweisen, aber ich bin nach wie vor die Meinung, Musik in der DDR, Rockmusik, war wirklich eine starke Sache. Ich habe das Gefühl, nach den Interviews und Recherchen, dass viele Leute in der DDR waren wirklich umso empfänglicher für Rockmusik und die Botschaften. In dem Buch habe ich dann auch diese Klaus-Renft-Kombo erwähnt. ich finde es faszinierend, was die da gemacht haben. Ja, und die versteckte Botschaft und Van Damme war gar nicht versteckte Botschaft. Und deswegen, Bruce Springsteen hat eine starke Wirkung auf viele Leute in der ganzen Welt. Aber ich glaube, sein Konzert in Weißensee war wirklich eine ganz tolle, einmalige Sache. Und ich hoffe, wir werden heute Abend mehr darüber erfahren können. Es gibt eine Verbindung mit diesem Rolling Stone-Gerüchte 69. Ich bin auch darüber gestolpert in der Recherche von der Geschichte. Und die 5.000 oder 10.000 Leute, die da in der Nähe von der Springer Hochhaus kamen, das war natürlich große Angst für die Stasi. Die haben wirklich Angst. 87 ist was Ähnliches passiert. In West-Berlin am Reichstag gab es Konzerte für Berlin. Und es war eine große Gruppe da, wie David Bowie, Eurythmics, Genesis. Und die Stasi hat wieder große Angst, weil es waren etwa 10.000 Leute, die in der Nähe von der Mauer kamen. Und die waren haben große Angst gehabt. Und wegen dieser Ereignisse in 87, diese Konzerte für Berlin, im West-Berlin, hat die FDJ dann gemeint, wir müssen was für die jungen Leute tun. Und deswegen entstand diese Konzertreihe in Weißensee. So, es gibt natürlich dann eine Verbindung zwischen diesem Bruce Springsteen-Konzert im Juli 88 und dieser Rolling Stones-Gerücht in 69. Das letzte Wort, was ich sagen wollte, ist, Springsteen wollte eigentlich seit 81 in Ost-Berlin spielen. Der war auf seinen Tour im Westeuropa unterwegs. Er war einen Tag in West-Berlin, im HCC. Er war nicht so ein großer Star in Europa damals. Das war der River Tour und er hat mit seinen Bandmitgliedern einen Tag verbracht im Ost-Berlin. Und er war total fasziniert von Ost-Berlin und Ostdeutschland und er wollte unbedingt ein Konzert in Ost-Berlin spielen. Er hat seinem Manager gesagt, er will spielen für die Leute hier, die ihn im HCC nicht sehen könnte. Und das war so ein Wunschtraum von Springsteen für die nächsten 7, 8 Jahre. Und er hat seinen Manager immer wieder gefragt, hey, können wir in Ost-Berlin spielen? Das war für ihn ganz wichtig. Und die Rolling Stones, die haben nie in der DDR gespielt. Die haben gewartet, bis die Währungsunion, ein paar Wochen nach der Währungsunion, dann haben die endlich gespielt, auch in Weißensee und ich glaube vor nur 18.000 Leute. So, meine Theorie ist, Springsteen und sein Konzert im Juli 88 vor 300.000 Leute haben eine ganz große Rolle gespielt in den nächsten 6 Monaten. So, vielen Dank und viel Spaß.
Sitzen alle, ich stelle das Podium am besten einmal kurz vor, ganz zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten ist Professor Dr. Bernd Lindner, der ist zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zeitgeschichtlichen Forum im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Leipzig. Ganz langer Name, um es korrekt zu machen. Sie sind dort Kurator und sind verantwortlich für den Sammlungsbereich Fotografie, bildende Kunst und Gebrauchsgrafik. Und Sie haben sich in Ihrem wissenschaftlichen Leben sehr viel mit Rock und Musik und Jugend und Musik in Deutschland beschäftigt. Zuletzt Graphic Novel, muss man sagen, Herbst der Entscheidung, eine Geschichte aus der friedlichen Revolution 1989 mitveröffentlicht und sozusagen auch jemand, der die Jugendkulturen in der DDR lang und intensiv mitbegleitet hat. Zu meiner Linken, direkt zwischen uns beiden, sitzt Michael Bölke, der sozusagen heute hier unter anderem deswegen sitzt, weil er ein Museum zur Punkkultur, zur ostdeutschen Punkkultur spezifisch gegründet hat und leitet. Das ist auch in Pankow selber. Pankow ist auch Ihr Spitzname gewesen, als Sie in den 80er Jahren selber in einer Band namens Planlos gespielt haben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Und sind im Grunde auch auf die Idee gekommen, dieses Punkmuseum zu gründen, weil ihnen viel zu wenig erzählt wurde über die Geschichte des Punks und der Musikbewegung der 80er Jahre. Das heißt, das wäre so ein bisschen auch Ihr Teil oder Ihr Part heute auf dem Podium, die 80er Jahre in der Musik und die Beziehung zwischen Staat und DDR und Musik zu erläutern. Zu meiner Rechten direkt sitzt Erik Kirschbaum, ein Amerikaner in Berlin sozusagen, der sich aber auch aus seiner eigenen Begeisterung für Bruce Springsteen wiederum in die DDR-Geschichte und dieses Konzert eingegraben hat und recherchiert hat und so die These aufgestellt hat, dass vielleicht sogar das Bruce Springsteen-Konzert von 88 auch ein Vorläufer gewesen sein könnte für das, was dann im Sommer 89 zum friedlichen Herbst 89 geführt hat. Und Bernd Florath, der uns sehr kundig die historischen Umstände auch dieses Konzerts 1969 mit vermittelt hat, aus dem Jahre 65 sozusagen schon ein bisschen die Vorgeschichte mit erzählt hat. Und da eigentlich genau der Ansatzpunkt ist, zu sagen, Musik, Jugendkultur und DDR-Gesellschaft war sicherlich in den 60er Jahren, 70er, 80er Jahren ein ganz unterschiedliches Verhältnis. Was war denn so schrecklich an einem Konzert der Rolling Stones oder an einem vermeintlichen Konzert der Rolling Stones, dass man nicht einfach auch politisch sagen konnte, dann sollen sie sich da versammeln und dann kommen die sowieso nicht und dann gehen sie wieder nach Hause und dann haben wir Ruhe. Stattdessen hat man Tausende von jungen Menschen aus Zügen geholt, hat ihnen Berlin-Reiseverbote gegeben, man hat sie vor Ort quasi eingekesselt, festgenommen, hat sie tagelang in den Polizeigewahrsam genommen, hat sie quasi misshandelt und sie eigentlich erstmal eingeeicht, auch sich diesem Staat zu widersetzen und den Staat schrecklich zu finden.
Bisschen ist ja, sagen wir mal, die SED-Führung da dem Image auch aufgesessen. Also der in den 60er Jahren diese Polarisierung zwischen den braven Beatles und den bösen Stones, wenn das dem breiten Publikum damals bekannt gewesen wäre, dass die im Grunde genommen sich persönlich wunderbar verstanden und das natürlich auch eine Marketingstrategie war, dann wäre das vielleicht gar nicht so drastisch gewesen. Aber 65 war zur gleichen Zeit, als dieser Coup gewissermaßen innerhalb der Funktionärsriege stattfand, fand ja ein Stones-Konzert in West-Berlin statt, in der Waldbühne. Was das Publikum, weil es kein so sonderlich toller Auftritt war, dazu brachte, dass sie dort das Gestühl zerlegten. Also der große Skandal, der Aufruhr, das Desaster der Rolling Stones, und das war gewissermaßen der Beweis dafür, dass das eine aggressive Musik ist, die sozusagen die Menschen zu irrationalen Handlungen antreibt und aufpeitscht und deshalb also für die sozialistische Kultur völlig unverträglich ist. Und da das gewissermaßen jetzt so ein ideologischer Topos war, der feststand, konnte man 69 jetzt nicht einfach sagen, okay, aber wenn sie da auf dem Springerhochhaus spielen, was ja nur auch noch eine andere Feindinstitution war, reinsten Wassers, lass sie spielen, das lassen wir einfach mal durchgehen. Das ging nicht. Also das wäre sozusagen in keiner Hinsicht tolerierbar gewesen, ohne da tatsächlich politisch jetzt eine Kehrtwendung zu machen. Also schon aus dem Grunde musste da gewissermaßen hart zugeschlagen werden. Auf der anderen Seite, wenn ich mir angucke, Stasi-Akten aus dem Jahre 1965, bevor die Gruppen verboten wurden, war die Staatssicherheit relativ sachlich, relativ trocken in ihren Beobachtungen. Da war ein Konzert auf irgendeinem Dorf, dann gab es eine Prügelei am Ende des Konzerts, dann haben die untersucht, dann festgestellt, naja, nach der 60-40-Regel spielen sie am Anfang die gute Musik, am Schluss kommt das, was den Leuten nicht mehr gefällt. Dann haben die Leute aber schon tüchtig Bier getrunken und dann wird um 23:30 der Laden dicht gemacht. Naja, dann geht's ab. So, dann ist Zoff in dem Laden. Und dann haben sie an einer Stelle, das fand ich sehr witzig, in so einem Stasi-Bericht steht dann drin, naja, und die Schadensmeldung von dem Gaststättenleiter muss man dann doch skeptisch angucken. Vor allen Dingen sollte man sich mal angucken, was die Gaststätte für einen Schuldenstand hat. Also da war die Stasi unglaublich sachlich. Das ändert sich dann schlagartig in dem Moment, wo die Sache ideologisch festgenagelt wird. Dann sind das natürlich alles schon wieder versuchte Feindaktionen, feindlich negativ. Was auch immer das bedeuten mag, aber das ist das Etikett, was den Leuten dann aufgedrückt wurde.
Bernd Lindner, es gab ja nicht nur die feindlich negativ empfundene Begeisterung für Westmusik, es gab ja auch in der DDR durchaus eine Jugendszene, eine Jugendkultur. Wie stellt sich das eigentlich da in der Gesamt-DDR, wenn man sich die Zeugnisse über Jugendkultur anschaut? Das Verhältnis zwischen dem, wo sich junge Menschen nach Westen orientieren, Musik von außen reinholen, oder das, wie sich der Staat selber versteht und seine Jugendkulturen darstellen will?
Der Ärger des Staates war eigentlich seit Anfang an, dass die Maßstäbe für Musik, was jugendgerechte Musik ist, immer aus dem Westen kamen. Das fing mit Bebop an, das ging dann mit Jazz weiter, Rock'n'Roll. Das waren immer Erfindungen des Westens und die eigenen Wertmarken, die man setzen wollte, mit russischem Volkslied oder sowas, das griff halt einfach nicht. Und auch dem DDR-Schlager hing man nicht besonders an als Jugendlicher in den 50er, 60er Jahren. Und die zündenden Elemente kamen halt aus dem Westen. Und waren damit automatisch auch politisch verseucht. Das war halt nicht nur Musik, das war die Musik des Klassenfeindes. Und die fanden ausgerechnet die Jugend, die man auf seiner Seite wissen wollte, gut. Und von daher war immer ein gespaltenes Verhältnis da. Und das konnte der Staat so lange immer unter Kontrolle halten, solange es nur wenige waren, die versuchten, diesen Idolen nachzueifern. Aber es war gerade das Verbot, das immer wieder darauf einprügeln, dass der Reiz ausmachte, trotzdem diese Musik zu hören, trotzdem dieser Musik nachzugehen. Und dann wurden es plötzlich mehrere und es wurden immer mehr und irgendwann waren es dann so viele, dass man es einfach nicht mehr ignorieren konnte. Und dann hat man immer versucht, es im Nachhinein glatt zu bügeln, indem man es einkaufte mit Förderverträgen, die Gruppen versuchte irgendwie brav zu machen. Bei dem einen hat es geklappt, bei dem anderen nicht. Aber letztendlich hat der Staat immer diesen Kampf verloren, das muss man sagen. Er hat 40 Jahre lang immer gegen Windmühlen gekämpft. Er hat diesen Kampf immer verloren. Er hat ihn beim Rock'n'Roll verloren, er hat ihn beim Beat verloren, er hat ihn beim Punk verloren, obwohl gerade die Punks am meisten bluten mussten und später noch sehr stark an die Kandare genommen wurden. Es war einfach so, Beatmusik hat den Alten auch im Westen nicht gefallen. Ne? Die Bild-Zeitung hat 1966 eine große Headline gehabt, Härte gegen Gammler. Miek gesagt 82, Härte gegen Punk. Also es muss ein Substantiv ausgewechselt worden, ansonsten war die Schlagrichtung dieselbe. Unterschied ist allerdings, da war es das Unwohlsein einer älteren Generation an dem, was aus ihren Kindern geworden ist. Es gab immer auch im Westen starke antiamerikanische Züge, wenn Sie sich die ersten Brabus von 1957 angucken, das sind einzige antiamerikanische Pamphlete, bis sie mitkriegten, dass sie unter diesem Slogan die Hefte nicht verkaufen können. Und plötzlich war dann Elvis auf dem Titelblatt. Im Osten wurde es immer gleich politisiert. Und da war dann sozusagen die Hürde eine ganze Nummer höher, zum Beispiel Stones-Fan sein zu wollen und bleiben zu wollen. Letztendlich konnte es den Leuten aber nie ausgeredet werden.
Warum ist es dann nicht möglich gewesen, eigene Formen zu finden? Ich meine, das ist eine bisschen rhetorische Frage, ne? Weil in so einem System ist es schwierig, eigene Formen zu finden.
Es gab ja genügend Gruppen, auch im Osten hat dieses Beat-Fieber gegriffen. Es kamen viele Leute, wir haben es ja gehört, sind Gitarren gegriffen, haben gespielt. Und was wollten die jungen Leute auf den Tanzsälen hören? Sie wollten die nachgespielten Titel ihrer Lieblingsbands aus dem Westen haben, wenn man sie schon nicht im Live sehen kann. Ich bin auch Jahrgang 52, ich kann also ähnliche Geschichten erzählen. Ich bin ein paar wenige Kilometer von Herrn Gebhardt entfernt in Wittenberg groß geworden, habe auch Bauarbeiter mit Abitur gelernt und all diese Dinge sozusagen mit durchgemacht. Und wir sind dann über die Dörfer gezogen und die Bands haben gespielt. Und so wie die Ansätze machten zu eigenen Titeln, dreht man ihnen den Rücken zu. Wir wollten die Titel nachgespielt bekommen und umso besser sie nachspielen konnten, gab es so wunderbare Wettbewerbe, Schalt and Time, wer kann am längsten den Ton halten von den Sängern, da saßen wir mit Stoppuhren da und haben mitgestoppt und so und das war dann der Größte, der dann länger den Ton halten konnte. Das war einfach Spaß und das, was man als Jugendlicher halt so präferiert, hat ja nichts mit zu sagen, gerade in der Freizeit mit unbedingt stark gesellschaftlichen Inhalten zu tun, sondern man will einfach Lust und Spaß und Freude haben und die haben uns da auf den Dorfsälen geholt. Und natürlich ist es dann andererseits für die Musiker auf die Dauer tot langweilig, immer andere Titel nachzuspielen von anderen Leuten. Das heißt, die wirklich kreativ sind als Musiker, fangen irgendwann wirklich an, noch Eigenes zu machen. Die wollen auch was Eigenes machen. Und das hat am Anfang durchaus auch geklappt. Siehe die Entwicklung, die dann vor 65 ja auch gefördert wurde. Also Herr Florath hat ja schon die Gitarrenwettbewerbe der FDJ erwähnt. Es sind auch zwei Platten erschienen unter der Art, Big Beat 1 und 2. Es gab die erste Beatles-LP. Die Singles sind fast alle erschienen am Anfang, gleich zeitversetzt, aber sie waren da. Und dann kriegten plötzlich die Altvorderen in ZK kalte Füße, weil das Jugendideal, was sie hatten, war doch nicht deckungsgleich mit dem, was dann sozusagen sich da äußerlich zum Beispiel präsentierte. Lange Haare waren ja damals so ein bisschen 2 Zentimeter über die Ohren, das hieß ja schon lange Haare. Aber war schon schlimm. Und wenn man dann zum Tanz kam und vielleicht noch ein Jackett anhat, auch schon kein Schlips um. Ne? Auch sehr problematisch. Und dann kamen bei den Mädchen die Miniröcke auf und all diese Dinge, alles sehr verwerflich. Und dem musste man entgegenwehren. Dem musste man entgegenstehen, musste man verhindern, dass das Raum greift. Und dann wurden plötzlich flächendeckend alle Bands verboten, auch die, die durchaus Ansätze hatten, was Eigenes zu machen.
Michael Bülke, Sie sind eigentlich ja erst in den späten 70er Jahren. Ne? Wir haben eine Menge Zeitzeugenschaft, Erinnerungen aus den 60ern gehört, in die 70er rein. Für Sie beginnt das eigentlich alles erst in den späten 70ern. War das Erleben, Start, sich Freiraum als Musiker oder Musik machen zu schaffen, war das ähnlich restriktiv zu dem Zeitpunkt?
Also wir haben ja nicht Musik gemacht, weil wir Musik machen wollten, sondern weil wir eine Meinung hatten. Und die wollten wir da bringen. Und in der Regel war das, glaube ich, bei den wenigsten Punkbands so, dass sie den Anspruch hatten, gute Musik zu machen. Sondern es ging eher darum, man will in der DDR was sagen, vielleicht auch was verändern. Und das Medium Musik ist natürlich sehr einfach. Und dann nutzt man das erstmal dafür.
die Erfahrungen, die die Fans der Stones oder Bernd Lindner gemacht hat vorher, haben die eine Rolle gespielt in der Zeit, als sie jung waren und angefangen haben, Musik als Mittel des Ausdrucks, auch der politischen Stimme zu wählen?
Nee, ich glaube, da waren wir zu jung. Also ich habe, als ich 13, 14 war, habe ich auch lange Haare gehabt, habe aber eher Lindenberg gehört und fand deutsche Texte auch immer gut, weil die mich dann total verstanden. Aber so die ganze, das waren für uns im Allgemeinen Hippies, die fanden wir irgendwie scheiße. Und nun schwappte das eben Ende der 70er rüber mit der ganzen Punkmode und der Punkmusik und wir waren im richtigen Alter dafür, das kam gerade richtig so für uns und dann war es natürlich auch cool, mit irgendwie 3 Akkorden Musik machen zu können. Also vorher hatte man irgendwie Zeppelin gehört oder Pink Floyd und das war ja unerreichbar, also so eine Musik, wie will man das auf die Beine stellen, so. Und Fans und sowas hatten wir ja auch nicht, also wir hatten ja keine Chance aufzutreten, wir wussten auch, dass es wahrscheinlich gar nicht geben wird, dass wir jemals auftreten werden. Und unsere Fans waren immer so unsere Freunde, die bei uns im Proberaum rumsaßen und jedes Mal, wenn wir Probe hatten, dann wussten das alle und dann war das Ding voll. Ich habe auch oftmals mein Mikrofon nicht gefunden, weil irgendein anderer dann singen wollte, die kannten natürlich alle die Texte auswendig. Und da gab es dann schöne Phänomen, dass dann so die ersten Sozialdiakone oder Pfarrer in der DDR dann uns jungen Leuten ermöglicht haben, da auch zu spielen. Im Rahmen der evangelischen Kirche und da hatten wir dann auch die ersten Auftritte. Aber natürlich war das alles inoffiziell.
Also die Karriere als Musiker war von vornherein schon beschränkt, aber man Punk ist, sieht man eigentlich auch noch Punk aus. Das war auch im Straßenbild, in der Schule, im Alltag nicht zu verbergen. Gab es da sozusagen Gegenmaßnahmen, so ähnlich wie Rolling Stones-Fan durch die Zunge auf der Jacke und ähnliches mal ins Visier gerieten, wie lange Haare dazu führten, dass man auf offener Straße den Kopf geschoren bekommt. Das sind alles Sachen, die passiert sind in den späten 60er, frühen 70er, dass man sich den Hosenschlag verstecken muss, weil der dazu führt, dass man unter Umständen von einem Polizisten angehalten wird. War das auch mit hochtupierten Haaren, mit zerrissenen T-Shirts, mit den üblichen Punk-Geschichten, war das eine Gefahr, der man sich ausgesetzt hat oder war das eigentlich gar nicht mehr so dramatisch in den frühen 80ern?
Es hatte eine Entwicklung. Also zum Anfang war es so, dass erstmal die Stasi das gar nicht so mitbekommen hat, glaube ich. Also die waren da so ein bisschen spät dran. Und dann war es erstmal der ABV im Stadtbezirk. Und da gab es ja eher so was ganz Persönliches. Also bei mir in Pankow war es so, der ABV kannte mich und hat mich dann irgendwie rangeholt und Mensch, Micha, was machst du denn da? Warum rennst du denn jetzt so rum? Und naja, man war ja irgendwie auch blöd oder so. Und dann habe ich irgendwie erzählt, ja, ich finde das cool und habe dann Poster gesehen und ich will auch so aussehen und finde ich geil. Und hat der gesagt, naja, schön, mach mal weiter. Finde ich gut. So. Also es war relativ harmlos zum Anfang. Und dann gab es natürlich eine Entwicklung, als es dann immer mehr Punks gab im Osten dann, und dann die Stasi dieses Phänomen auch mitbekommen hat, gab es die ersten Zuführungen. Und das war dann am Ende war dann so dramatisch, dass also wir, also unsere Gruppierung, wir waren am Alexanderplatz eben ganz bewusst, weil wir eben auch wollten, dass die Touristen und die Öffentlichkeit uns sehen. Ich bin manchmal täglich verhaftet worden, manchmal auch 2-mal am Tag und dann mitgenommen worden zur Kalbe Straße und dann gab es Vernehmungen. In der Regel war es so, dass man erstmal von der Kripo vernommen wurde und dann ging es ein paar Stockwerke höher zur Stasi. Das hat man auch begriffen, weil die anders aussahen und weil die Stasi meistens freundlich waren. Und was ich aber ganz spannend fand, das habe ich eigentlich auch erst mitbekommen, als ich meine Akte dann gelesen habe. Ich fand mich natürlich schon damals so ganz wichtig und weil ich sag mal so, das war ja die Generation unserer Eltern, die uns mit immer oder die mich auch ganz persönlich da so wichtig genommen hat. Und ich glaube, ich habe eigentlich meine politische Bildung durch die Stasi bekommen, weil die haben mich angehalten, darüber nachzudenken. Also die haben mit immer ernste Fragen gestellt und irgendwie, und ich habe dann darüber nachgedacht. Also warum sind wir so wichtig und ich will mal noch kurz zu Ende erzählen. Das Spannende für mich war, dass ich dann irgendwann dachte, also wir müssen so wichtig sein und die haben so eine Angst vor uns, dass wir da wirklich was bewirken können. Und in der Akte habe ich dann aber später gelesen sozusagen, dass die mich natürlich ganz bewusst immer festgenommen haben, weil die mich als IMV geführt haben, also als IM-Vorläufer und waren eben der Meinung, ich wäre gut eben als IM einsetzbar, eben so als Sänger von einer Punkband in Berlin natürlich, auch am Alexanderplatz. die haben ja auch ganz patriarchal gedacht, irgendwie, dann ist der Kopf der Bewegung und den holen wir uns. Und ich habe permanent erzählt bei den Bullen und bei der Stasi, weil ich immer der Meinung war, man muss diesen Staat verändern und habe denen sozusagen, also der Generation meiner Eltern, immer erzählen wollen, was wir alles in der DDR verändern müssen. Und die haben das eben interpretiert, als der ist gesprächsbereit. So, ja. Und, aber das habe ich, wie gesagt, dann erst 30 Jahre später begriffen, dass das, dass ich vielleicht doch nicht so wichtig war.
Was haben Sie denn gefragt, dass man das Gefühl hat, dass man so wichtig wurde, man das Gefühl hatte, okay, ich habe hier eine Chance, den Staat von innen zu reformieren?
Da habe ich ein schönes Beispiel. Irgendwann habe ich mir ein T-Shirt gemalt, da stand drauf, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das war ja ein Spruch von Rosa Luxemburg. Und weil mir das noch zu wenig war, habe ich hinten drauf den RAF-Stern gemalt, mit der, also den roten Stern mit der Waffe. Und damit bin ich dann, ich glaube, da war irgendwie im Friedrichshain, war irgendein Pressefest oder irgend sowas, weiß ich nicht genau. Und da habe ich mir einen Hocker genommen und habe eine Rede gehalten. Mich dann hingestellt und habe sozusagen eine Rede gehalten. Das hat dann irgendwie 3 Minuten gedauert, kamen die Bullen. Und haben mich eben festgenommen und da wurde mir zum ersten Mal auch klar, weil als ich dann sozusagen die Vernehmung hatte in der Kälbestraße, da war ich dann eben ein paar Tage, da wurde mir gleich, also ich wurde auch dem Haftrichter gleich vorgeführt und da wurde mir gleich der Haftbefehl vorgelegt, irgendwie, da war klar, irgendwie 2 Jahre, 8 Monate, irgendwie Widerstand gegen den Staatsanwalt, staatsfeindliche Hetze, öffentlicher Aufruhr, bla bla. Das hatten die also alles schon vorbereitet. Und da, das war eben so ein Beispiel sozusagen, wo mir dann auch klar wurde, das ist jetzt vielleicht doch, das meinen sie ernst. Also jetzt wird es dann doch heftig. Und ich hatte das wahnsinnige Glück, dass ich dann eigentlich nur rauskam. Also die haben mich natürlich immer gefragt, ob ich mit der Stasi mitarbeite. Ich habe mal abgelehnt. Prügel haben wir natürlich auch mal bekommen. Und ich bin dann aber rausgekommen, was ich selber nicht begriffen habe. Und dann stellte sich später heraus, dass sie meine Freundin zugeführt haben und die hat dann sozusagen unterschrieben, dass sie mitarbeitet und daraufhin haben sie mich wieder freigelassen. Das war dann sozusagen also mein Glück im Unglück.
Was eigentlich ganz verblüffend ist, dass es, oder nicht verblüffend, aber vielleicht auch logisch ist, aber es sind quasi richtig Generationen an Subkulturen und Jugendkulturen durch die immer gleichen Institutionen gegangen. Ne? Die Keibelstraße, also die Polizeidirektion hier am Alex in Berlin-Mitte, da waren die Rolling Stones-Fans, da waren die Punks, da waren vielleicht Beat-Leute, Jazz-Leute, andere Rock-Leute, die ständig in den gleichen Institutionen gesessen haben, weil sie zu unterschiedlichen Zeiten bestimmte Musiken gut fanden. Und Bernd Floroth hatte das eben gesagt, das Einziehen in die NVA, ne, war auch ein gutes Mittel, zum Beispiel eine Musikbewegung, eine Musikband auseinanderzusprengen. Das ist bei Ihnen auch passiert, oder?
Also wir hatten als Band relativ viel Glück. Wir sind eigentlich geschlossen zur Armee gekommen. Aber es gibt ein gutes Beispiel von einem Freund aus Leipzig, der hat in einer Band gespielt, die hießen erst Wutanfall und später El Attentat. Und da waren von den 4 Bandmitgliedern 2 bei der Stasi, die auch, also waren IMs sozusagen, ja, und die also voneinander nichts wussten. Da war die Stasi relativ clever, weil die dann sozusagen immer die beiden Berichte lesen konnten und dann wussten, okay, spinnt der eine jetzt oder sagt er auch die Wahrheit? Und im Endeffekt sind dann aus dieser Band 2 Leute in den Knast gegangen und die anderen beiden waren beim Geheimdienst. Und das ist eben das, was Dr. Lindgren gesagt hat, nochmal, vielleicht auch nochmal so ein besonderer Fall bei den Punks gewesen. Es gab unheimlich viele Bands, die wirklich infiltriert wurden von der Stasi und wo dann entweder in der Band direkt ein IM platziert wurde oder im Umfeld, um da einfach einen Zugriff zu haben und mitzukriegen, was da läuft.
Das ist sicherlich die veränderte Strategie über die Jahrzehnte, dass man in den 60ern noch einfach massiv versucht hat, es wegzudrücken, wegzusperren und dann eine gewisse Liberalisierung, Pseudoliberalisierung einsetzte, man das zuließ, aber umso stärker die Szene eigentlich auch unterwanderte und immer mehr auch IM und eigene Informationsquellen in die Musikszene reingeholt hat.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Erik Kirschbaum, die Begeisterung für Bruce Springsteen in den 80er Jahren, konnte man die im Nachhinein recherchieren? Wie weit waren Leute eigentlich in der DDR interessiert an Bruce Springsteen und an seiner Musik? Und gab es sozusagen Coverbands, Bands, die sich auf das Lied gut eingelassen haben, die auch in den 80er Jahren Springsteen nachgespielt haben? Kann man das sozusagen, hat man das im Nachhinein recherchieren können?
Ja, ich weiß nicht genau, aber ich denke, die Rolling Stones waren populär und die anderen Gruppen, aber das Wort, was Sie vorher erwähnt haben, Angst, dass der Staat Angst vor Rockmusik und Musik hatte, das habe ich immer wieder gesehen in den Akten, was Sie gelesen haben. Und ich glaube immer noch, dass heutzutage, dass Rockmusik hatte eine größere Bindung irgendwie im Ostdeutschland als im Westdeutschland. Das ist, war immer so eine Botschaft, politische Botschaft. Ich habe in Lexikon der DDR habe ich mal so eine Definition von Rockmusik, und das ist ganz skurril, ja. Das ist Rock'n'Roll, Ursprung in den USA, ist eine übertriebene Form des Boogies. Es verführt junge Leute zu Exzessen. In der Bundesrepublik dient als Instrument für psychologische Kriegführung, die junge Leute ablenkt von politischen Themen. Und wenn man solche Dinge sieht, dann spürt man schon, dass in der DDR war Musik was wirklich gefährlich für die SED und den Staat. Es gab dann damals kein Internet, es gab kein Twitter und solche Dinge. Aber wenn man die Revolutionen in arabischer Frühling und solche Dinge sieht, ich glaube irgendwie Musik war für die DDR die Gefahr, was man von draußen was importieren könnte oder sehen könnte. Rias zum Beispiel, man hört, Rias ist, jeder DDR-Bürger weiß, was Rias ist, was Rias war, und die Bedeutung kann man wirklich kaum zu wenig beschreiben.
Das ist natürlich für Historiker auch eine schwierige Sache, Bernd Florath, auch Bernd Lindner. Wie misst man das? Wie misst man die Kraft, ne, des freien Wortes, des Gedankens, die Kraft, den Adrenalinstoß von einem Rolling Stones Song, der Leute sozusagen anstößt, etwas zu tun, sich auch gegen die Zustände zu wehren, die durch die Musik kommen, in ihrer verändernden Kraft für eine Gesellschaft?
Ich glaube nicht, dass man das so direkt messen kann. Es ist wirklich eine Sache, die man im Vergleich eher abtasten kann. Also was ja hochinteressant ist, ist die wirklich parallele Reaktion auf die neue Musik 65, 66 in Ost und West. Also im Oktober 1965 werden ja nicht nur die Beatgruppen in der DDR verboten, sondern da wird vor der Gedächtniskirche werden die Gammler abgeräumt. Mhm. Von der Westberliner Polizei. Das war auch keine sehr, sagen wir mal, freundliche Begegnung, die da stattfand. Die entsprechenden Artikel sind schon erwähnt worden. Es gibt bei uns im Archiv, im Stasi-Archiv, gibt es eine wunderbare Akte, die geführt wurde. Die hat den Titel Unkultur. Und da wird sozusagen in verschiedenen Abschnitten gesammelt, sozusagen die Auswirkungen dieser furchtbaren Musik, und zwar sowohl im Westen als auch im Osten. Und nichts war so beliebt bei der Stasi wie Artikel aus der Springerpresse über die Gammler. Das ging denen runter wie Öl. Da haben die plötzlich vergessen, dass Springer ja eigentlich der Erzfeind war. Aber er hat ihnen aus der Seele gesprochen. Ich glaube, also Musik ist ja immer ein Träger für bestimmte Stimmungen auch. Und insofern gibt es natürlich, sagen wir mal, eine Entwicklung von den 60er bis in den 80er Jahren in der Behandlung des Publikums. Also während 65 etwa die Leipziger, also fast die Hälfte derjenigen, die damals zugeführt wurden, sind dann in die Braunkohlentagebaue geschickt worden zur Zwangsarbeit. 69 werden auch etliche verhaftet, aber im Grunde genommen ist das proportional zu der Menge von Leuten, die da auftauchten, schon viel zurückhaltender. Und dann haben wir ja ein Ereignis, was wir manchmal so ein bisschen übersehen, das ist 79. Da gab es ja am Alex nochmal einen kleinen Trouble, wo dann, was ich, die Gitter am Fernsehturm einbraten, ein Unfall. Oder 77, ja, 77. Das war auch wieder ein 7. Oktober, genau, war auch wieder ein 7. Oktober. Und da wurde dann versucht, irgendwie es zu moderieren, also es lediglich auf den Punkt zu bringen, ja Leute, wenn da was passiert, dann muss doch die Feuerwehr irgendwie durchkommen und ihr könnt doch sozusagen die staatlichen Organe nicht daran hindern, euch zu retten. Das war dann sozusagen so ein bisschen der Tenor. Und wenn ich mir dann überlege, beim Bruce Springsteen-Konzert, wo ja also mindestens doppelt so viele Karten gefälscht wurden, wie echte verkauft waren, und am Schluss die Tore aufgemacht wurden, weil keiner mehr tatsächlich den ranströmenden Leuten da einen Zaun vor die Nase setzen wollte, weil die Konfrontation war zu vermeiden. Man wollte tatsächlich sehen, dass die Leute gehen hin, sie hören ihre Musik und dann erzählt der Springsteen, Gott sei Dank versteht es ja keiner so richtig, was er da vorne erzählt, alle sind glücklich und gehen wieder nach Hause. Hat so nicht funktioniert, aber das war die Intention, nicht? Konzert für Nicaragua. Und nicht irgendwie aufheizen von Leuten. Ein bisschen, weshalb ich mit der Stimmung operiere, das ist natürlich dann auch eine Generationsfrage. Na klar, ich meine, wir waren die Hippies für die Punks. Ist mir völlig klar. Ich konnte mit der Punkmusik auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, muss ich dazu sagen. Aber Das ist dann bloß noch ein Altersunterschied. Ich glaube, der Bruch war in den 60er Jahren zwischen den Generationen, also der Kriegsgeneration und der Nachkriegsgeneration, und das auch blockübergreifend, viel brutaler und viel tiefer. Während in den 80er Jahren, die Eltern der Kids in den 80er Jahren, die haben ja in den 60er Jahren sozusagen ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht, was vieles schon wieder abgeschliffen hat. Was ich für wichtig halte, weil sowohl 1989 in der DDR als auch in Prag, wo das ja explizit eine Rolle spielte, haben dann zum Beispiel die Kampfgruppeneltern gesagt, ja Moment mal, wir werden doch nicht unsere Kids angreifen. Da war sozusagen, das spielte dann plötzlich wieder eine Rolle an den Punkten.
Es war nämlich schon auch, genau, Bernd Lindner, es waren nämlich sehr viele junge Leute unterwegs auf der Straße, auch in der Friedlichen Revolution. Ne? Also es hat schon eine lang anhaltende, nicht nur.
Ja, der Durchschnitt der Leute, die in Leipzig auf der Straße waren, war so zwischen 25 und 40. Die waren also schon in der Regel junge Familienväter, in der Regel Produktionsarbeiter, Fachschulingenieure, die einfach gesehen haben, dieses Land ist am Ende und hier muss was passieren und es kann nicht jeder weglaufen. Im Sommer 89 sind Unmengen von Leuten, gerade junge Leute, weggelaufen. Das Durchschnittsalter der jungen Leute, die über Ungarn in die BRD gemacht sind, war 23,4 Jahre. Das war eine Generation, ich nenne sie immer die distanzierte Generation, die ist nach 75 in die Jugend hineingewachsen und die hatte kein Verhältnis mehr zu diesem Land, in dem sie lebten. Die waren dort hineingeboren, dafür konnten sie nichts. Sie durften aber auch nicht raus und haben gesehen, dass den Preis, den ihre Eltern dafür zahlen, dass es ihnen halbwegs gut ging, denn den Erbau ging es im Ostblock verglichen halbwegs vernünftig gut, zu den Polen verglichen oder zu den Bulgaren oder Rumänen. Aber den Preis, den die Eltern dafür gezahlt haben, dieses ewige Stillhalten, dieses nicht aufmucken, dafür so ein kleines Äquivalent zu kriegen, einen sicheren Arbeitsplatz zu haben oder eine warme Wohnung und so, das wiegt im Jugendalter ja alles auch nichts. Ne? Das war ihnen einfach zu wenig. Sich gegen aufzulehnen, schien am Anfang relativ sinnlos. Also hat man einfach sich nach innen zurückgezogen, ist praktisch nach innen emigriert. Und in dem Moment, wo die Grenze aufging, mussten diese jungen Leute, die zufällig in Ungarn waren oder auf dem Weg nach Prag, nicht überlegen, verlasse ich mein Heimatland, sondern ich verlasse meine Familie, ich verlasse meine Freunde. Und die Frage ist, wann kann ich die wiedersehen? Halte ich das aus? Bin ich emotional oder innerlich so stark, dass ich eben zum Beispiel 7 Jahre warten konnte? Das war schon erfahrungswert. Man wusste, wenn man in Republikflucht begegnen musste, man mindestens 7 Jahre warten, bevor man wieder rein darf. Also kann ich das meinen Eltern antun? Halte ich das und meine Freunde aus? Und wenn ich das beantworten konnte in dem Moment, dann konnte ich auch gehen, weil ich hatte keine Bindung mehr in dem Alter an dieses Land. Und es gibt natürlich direkte Reaktionen auf sowas, was Springsteen da, wenn Springsteen singt, Born in the USA, was dann Hunderttausende mitgesungen haben. Dann macht eine DDR-Band, eine kleine Sando. DDR-Band aus der Punk-Szene, Sando, okay, in Cottbus ein Lied Born in the GDR. Und wollen genau das andere damit sagen. Ne? Ich bin nicht stolz auf die DDR, ich bin aber in der DDR geboren und ich will jetzt hier verdammt was anfangen und was verändern. Und insofern ist es durchaus plausibel, dass natürlich auch die Punks oder Jugendliche 89 eine wichtige Rolle gespielt haben. Es gibt einen Song von einer Band aus Gotha, Schleimkeim, von 1985. Prügelknaben heißt der Song. Da gibt es die Textzeile drin: Wir sind das Volk, wir sind die Macht. Es ist zu spät, wenn es erstmal kracht. 85 gesungen. Schwer verständlich, wie bei den meisten Punktexten. Und natürlich, das Publikum war immer klein, aber man hatte seine Kassetten. Also die Musik wurde ja unter anderem noch dadurch verbreitet, dass im Proberaum immer ein Tonband mitlief oder ein Kassettenrekorder. Und dann wurden die Kassetten vervielfältigt und unter das Punkvolk gebracht. Also Otze, der Sänger von Schleimkeim, meinte, ja klar, meine Fans waren decksicher und in der ersten Reihe in Leipzig waren auch immer Punks dabei. Warum soll dieser berühmte Ruf, wir sind das Volk, nicht von einem Punk gerufen worden sein? Ja, warum nicht? Zumindest die Vorlage war aus der Szene da. Das heißt, es gibt schon Momente, die sagen, dass Musik sowas wie ein anarchisches Grundprinzip ist. Frank Zappa hat mal gesagt, Rockmusik, die nicht anarchisch ist, ist keine Rockmusik. Ja. Und ja, und die Punks in der DDR haben es dann bewusst auf die Spitze getrieben. Also die davor haben ja immer noch versucht, so mit die zweite Textebene so ein bisschen hintenrum Kritik zu üben, und wir haben es auch alle verstanden, was da gemeint ist. Wenn Lift sang nach Süden, dann wussten wir nicht, die meinen nach Westen, was, das konnte man halt nicht singen. Ne? Aber die Punks haben es halt einfach gerade ausgemacht. Die haben dann die Texte so formuliert, wie sie es meinten, wie sie drauf waren. Und genau da war dann sozusagen der Punkt, wo der Staat allergisch reagierte. So direkt hat es ihnen vorher keiner gesagt.
Erik Kirschbaum, warum soll das Konzert von Bruce Springsteen im Sommer 88 so eine lang anhaltende Wirkung haben für das Jahr drauf? Was ist es vielleicht an Springsteens Musik selber, aber überhaupt an Musik, das Leute dann beflügeln könnte?
Ja, ich glaube, es war nicht unbedingt Springsteen, das ausgelöst hat. Bob Dylan hat ein Konzert in 87 gespielt. Es war nur eine Stunde ohne Emotion, ohne Ehrgeiz und ist ganz abgehauen. Die Leute waren alle sehr enttäuscht. Aber Springsteen kam mit seiner Energie. Der spielt sowieso immer 3-4 Stunden und ohne Warm-up-Band, ohne Pause. Und das sprang rüber. Aber Sie haben das vorher erwähnt, die Leute, ich habe mit so 60, 70 Leuten gesprochen, die dabei waren. Vielleicht waren ein paar Augenzeugen hier. Aber viele haben mir erzählt, die waren fasziniert. Die können auch ohne Karte reinkommen. Leute ohne Karten sind einfach reingestürmt. Die FDJ hat die Touren aufgemacht. Die waren erstaunt, dass die Autorität ist irgendwie zusammengebrochen da für dieses Konzert. Es war ein bisschen Anarchie, es war ein bisschen was anderes. Und dann waren die drin und die waren mit 300.000 Leute. Es gab andere Schätzungen, 500.000 Leute waren da. Es waren nur 160.000 Karten. Viele waren da gefärscht. Viele kamen rein ohne Karten. Ich habe mit Augenzeugen gesprochen. Die standen in der Schlange, dann hieß es keine Karten mehr. Plötzlich bewegte sich die Schlange und als sie an die Kartenhäuschen vorbeikam, war das Kartenhäuschen zersplittert. Es war einfach überrannt. Die Leute sind einfach reingestürmt. Und für die jungen Leute in der DDR haben die immer gesagt, das war was Faszinierendes, das war was Neues. Dass die haben gesehen, die haben ein bisschen Macht. Und dann waren die 300.000 Leute da drin, haben stundenlang Spaß gehabt. Es war ohne Verpflegung, ohne irgendwas. Trotzdem hat keiner gemeckert. 80 sind zusammengebrochen worden, laut der Stasi-Bericht, sind ohnmächtig geworden. Aber es war einfach ein faszinierender Moment. Und ich habe mit einem Historiker von der Freie Uni gesprochen, der in der DDR nicht reisen durfte. Er hat das im Fernseher gesehen, wie viele andere Leute. Das Konzert war auch übertragen worden, DDR 2. Und er war erstaunt, dass so viele Leute auf einen Platz waren in der DDR. Das war auch was Neues und die waren freiwillig da. Das war kein 1. Mai-Feiertag oder das waren junge Leute, die waren freiwillig da, die haben Spaß gehabt. Und diese Funke, glaube ich, hat sich schon ein bisschen übersprungen. Das war für die FDJ war das ein Versuch, den Leuten in der DDR was zu geben, Spaß zu geben. Es lohnt sich hier zu bleiben, weil ich wusste von Umfragen, dass die Unzufriedenheit unter den jungen Leuten sehr stark gestiegen ist. Die Zahl der Ausreiseanträge sind gestiegen und es war ein Versuch, diese Hunger zu stillen, aber es ging völlig in die Hose. Das war einfach, hat die Genie aus der Flasche ein bisschen ausgelöst.
Geist aus der Flasche gelassen, genau.
Und ein letztes hat, der hat auch gemeint, die Leute in Leipzig dann, ein Jahr später, als die plötzlich so viel auf der Straße in Leipzig waren, das war dann nicht so erstaunlich, weil die haben das schon gesehen, bei der Springsteen-Konzert ein Jahr früher.
Ja, das haben wir nicht dafür gebraucht. Aber es gibt ein anderes Konzert, was ich viel wichtiger finde. Im Herbst 1988 hat Rio Reiser gesungen, ein Konzert gegeben. Und es gibt einen Mitschnitt von diesem Konzert, auch einen Fernsehmitschnitt, wo das eine Lied fehlt, ist bis heute nicht gefunden worden, aber es gibt es als Tondokument. Rio Reiser hatte sich verpflichtet, keine Macht für niemanden nicht zu singen und macht kaputt, was euch kaputt macht, auch nicht. Hat aber andere frühe Lieder gesungen. Da gibt es ein Lied von ihm, wo er reflektiert über die Veränderung der bundesdeutschen Gesellschaft Anfang der 70er Jahre mit Rundstein und Scherben. Der Traum ist aus, genau. Und da gibt es eine Zeile, die sagt dann, er spricht von seinem Traum und da sagt er, dieses Land ist es nicht. Und er meint die Bundesrepublik. Ja, und dieses Land ist es nicht. Und plötzlich ruft der ganze Saal in der Werner Sehnbildenhalle, dieses Land ist es nicht, dieses Land ist es nicht. Und die meinten nicht die Bundesrepublik.
Also ich muss sagen, sondern es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich Angst hatte, dass ein Haus zusammenfällt.
Und da war wirklich, da hat man gespürt, dass Rockmusik was bewegen kann. Also da war ein Moment drin, weil Rio Reiser stand ja auch mit Dunstein und Scherben, obwohl er da schon solo unterwegs war, für eine ganze Portion Anarchie in der Musik. Und die war voll in diesem Saal, die war voll lebendig, die war voll da. Und da war klar, mit dieser Generation gibt es dieses Land nicht weiter.
Musik. Das waren zuletzt Professor Dr. Bernd Lindner, Forscher zu Musik- und Jugendkulturen und Mitarbeiter im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Außerdem diskutierte mit Dr. Bernd Florath. Er war bis 2020 Mitarbeiter der Forschungsabteilung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Michael Bölke gründete 2011 ein Online-Archiv zur Punkkultur in der DDR und der Journalist Eric Kirschbaum, der 2016 das Buch Rocking the Wall, Bruce Springsteen, publiziert hat.
Unser Podcast endet jedes Mal mit einem akustischen Stasi-Dokument aus der riesigen Audiodokumentensammlung des Stasi-Unterlagenarchivs. Wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was in der Podcast-Folge vorher besprochen wurde.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Anonyme Anrufe beim MFS, der Polizei, der Feuerwehr sowie staatlichen Stellen waren an der Tagesordnung. So gab es Drohungen, Beschimpfungen, Ankündigungen von Republikfluchten, Straftaten oder Selbstmorden. Zur Aufklärung und Rückverfolgung arbeitete das MFS auch mit sogenannten Tonkonserven, sowohl zur direkten Stimmenidentifizierung als auch zur Eingrenzung mittels Dialekten. Die Dialektbänder enthalten zum Beispiel Filmausschnitte mit Dialekten aus der alten Bundesrepublik, der Schweiz oder Österreich. Häftlinge mussten bei ihrer Entlassung Texte sprechen und neben ihren Personalien wurde erfasst, aus welchem Ort sie kommen. So entstanden auch nach DDR-Bezirken geordnete akustische Landkarten. Der operativtechnische Sektor, kurz OTS, war unter anderem mit akustischen Expertisen sowie dem Aufbau und der Führung spezieller Sammlungen betraut. In dessen Bestand fand sich folgende Aufnahme einer Gesprächsrunde in der Arbeitsgruppe Dialektforschung des Kulturbundes über Dialekte und Gebräuche in Seehausen in der Altmark zum Thema Platt. Von den 146 Minuten hören wir gut 3.
Wie war das nun? Sie hatten vorhin mal angefangen mit dem Plattdeutschen. Wer spricht heute noch Platt in Seehausen?
Also direkt wo wenig.
Hier bei uns in der Altmark.
In Seehausen.
Ja, heute auch keiner mehr.
Der noch richtig gekonnt hat, war Hermine Huse, die ist nicht mehr.
Die alten, die
Na ja, wir haben nur noch, Buber kann auch noch Teile an Günther, die sprechen teilweise
ja. Ja, die können auch noch etwas.
Wie alt sind die ungefähr?
In der 40er, ne?
In der 40er, ja.
Und die sind hier geboren?
Ja.
Und die sprechen manchmal
die noch?
Ja, die haben von Mutter noch gelernt.
Mutter,
wir haben das nur inzwischen schon wieder verlernt. Wir haben ja auch mal etwas von unserer Mutter her.
Mehr oder weniger, dann nur noch.
Ja, ich habe auch Kinder von denen.
Aber hier rechts und links ist auch keiner mehr, die noch Platt sprechen.
Und wie alt sind Sie?
78.
Und als Kind haben Sie da noch Platt gesprochen?
Mutter, ja. Und da haben wir dann so ein paar Brocken mitgekriegt. Mhm. Die sprach ja nur Platt, die kannte ja anders.
Auch mit Ihnen, mit den
ja,
Kindern?
Ja, die kannte ja anders, mhm. anders.
Und von wo war Ihre Mutter?
Von Krusemark.
Ach so, vom Dorf. Mhm.
Ja.
Und die zu ihrer Zeit in die Schule gegangen sind, die Schüler...
Da gab kein Platt in der Schule.
Und warum nicht?
Ich weiß nicht, Lehrer konnten das vielleicht nicht.
Ja, die Lehrer nicht, aber in Pausen meine ich natürlich.
Ach nein, da wissen Sie, da waren wenige Kinder, die da überhaupt gekannt haben und gelernt haben.
Ach, mit die ich 70, so zur Schule gegangen bin. Das war also 1910, 1916, 17, 18.
Ja, da wurde in der Schule kein Blatt gesprochen mehr.
Aber eben unter sich dachte ich nicht.
Auf dem Lande ja.
Ja, auch hier, die Alten.
Ja.
Naja, waren wir sagen, wir Bottius Janik und die haben ja alle noch Platt. Und wie heißt er denn? Karl Koch. Und die haben ja noch Platt gebraucht.
Und was waren die denn vom Beruf?
Landwirte.
Ackerbäuer.
Und die jetzt noch sprechen, die Sie vorhin gesagt hatten, was sind die vom Beruf?
Das sind Söhne von, die sind alle Ackerbäuer.
Also mehr auf die in der Landwirtschaft.
Das Landwirtschaftliche geht jetzt schon mehr.
Und was waren denn Ihre Eltern?
Wir hatten auch eine Landwirtschaft.
Mhm. Aber da wollten die Ihre Eltern wohl
mein
nicht.
Mein Vater konnte nicht Platt.
Wo war der her?
Aus Schlesien.
Ach so. Ja.
Der konnte das nicht.
Mhm. Und wollten die Städter hier, die Seehäuser, bewusst nicht Platt sprechen?
Teilweise ja.
Und wer war das so, wer nicht wollte?
Ich meine, ich bin auch ein Gegner hier, muss ich ehrlich sagen. Ich bin
also die Zugezogenen, die vom Lande kamen?
Und also ich habe auch da prinzipiell dagegen. Aber ich, ist so, wenn die Alten die richtig unterhalten haben, die haben dafür auch Material ja nicht, was sie wollten.
Ja, sie konnten es ja lernen.
Naja, man konnte lernen, bis dahin. Aber wie oft ist es vorgekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, ich wusste, was die überhaupt gesagt haben.
Verstanden haben.
Haben Sie es verstanden, was die...
Ich hab das verstanden.
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.